man redet von Entwicklung. Entwicklung ist ein Prozess. Ich will am liebsten jedes Spiel gewinnen, das ist natürlich ganz klar. Also wir brauchen Siege für Entwicklung und wir brauchen Entwicklung für Siege. Ich glaube, das steht einfach absolut im Verhältnis.
Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast der NOZ.
Werbung.
Egal, ob du ein Heimwerkerprojekt planst oder deinen Außenbereich in eine grüne Oase verwandeln möchtest, bei uns im Hagebaumarkt Mayrose in Meppen und Haaren haben wir alles, was du dafür brauchst. Von Werkzeugen über Farben bis hin zu Gartenpflanzen und Baustoffen. Hier findest du eine vielfältige Auswahl, um deine Ideen in die Tat umzusetzen. Und das Beste ist, dass unser fachkundiges Personal dir gerne mit Rat und Tat zur Seite steht. Egal, ob du Fragen zur richtigen Farbauswahl hast oder Tipps für die Rasenpflege benötigst, wir sind für dich da.
Schön, dass wir euch bei Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast, begrüßen dürfen. Mein Name ist Dieter Krämer. Unser heutiger Gast hatte um Aufschub gebeten, weil er kaum da war und schon eine englische Woche anstand. Natürlich hatten wir Verständnis, dass sowohl Training als auch die vielen Gespräche mit den Spielern Vorrang hatten. Aber nun freuen wir uns umso mehr, den neuen Trainer des SV Meppen begrüßen zu dürfen. Ihr wisst, von wem ich rede. Wir sagen Hallo, Lukas Benjemann.
Ja, hallo und herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, danke, dass du dieser Einladung gefolgt bist. Ja, lass uns erstmal über das HSV-Spiel sprechen. Wie ist er denn so, der Steffen Baumgart, im Umgang? Habt ihr euch vor dem Spiel irgendwie kurz unterhalten können? Hat er gesagt, ey Lukas, keine Sorge, ich bin auch aufgeregt? Oder wie ist das abgelaufen?
Vor dem Spiel tatsächlich nur ganz kurz begrüßt. Wir haben nach dem Spiel die Möglichkeit gefunden, ein bisschen zu sprechen. Haben über die Situation in Meppen gesprochen, über meine Situation. Haben auch viel miteinander gelacht, wenngleich ich auch glaube, also das, was rund um die Trainerbank passiert ist, das ging dann ja auch hier durch die Medien. Aufbrausender Typ, der authentisch ist, das so lebt, wie er es auch nach außen gibt. Also ich glaube, ein bisschen Reibung tut ihm auch gut, war mein Eindruck. Aber ja, war dann schon eine besondere Situation, dann so kurzfristig neben meinem Trainer wie Steffen Baumgart zu stehen.
Ja, genau, wir sprechen jetzt über das DFB-Pokalspiel gegen den HSV mit Steffen Baumgart. Also man hat letztendlich gar nicht so wahnsinnig viel Zeit mit ihm vor dem Spiel, nach dem Spiel oder wie auch immer, sich mal kurz auszutauschen und da vielleicht mal irgendwie ein paar Ideen miteinander zu besprechen.
Das war an dem Tag tatsächlich schwierig, mag aber auch mit an mir gelegen haben, weil es für mich halt auch eine komplett neue Situation war und ist. Und gerade vor dem Spiel war natürlich medial auch viel los. Dann war das Fernsehen hier mit den Kollegen von Sky nach dem Spiel in Richtung Pressekonferenz. Und da haben wir uns halt schon ausgetauscht und war ein netter Kontakt, ja.
Ja, du hast es schon angesprochen. Wie ist es dann mit dem Adrenalin in so einem Spiel? Erstes Spiel für dich gewesen, eine große Choreo, DFB-Pokal, die ganz große Bühne, Fernsehen da, Sky da, ganz viel Adrenalin im Körper und haben die Knie ein bisschen gezittert oder warst du relativ cool?
Tatsächlich gab es so Momente, wo man sagt, was passiert hier gerade? Aber insgesamt habe ich relativ schnell auch in der neuen Funktion mit der Woche, mit dem Wissen, es steht ein DFB-Pokalspiel an am Wochenende, den Fokus gefunden. Also da habe ich mich selber ein bisschen überrascht, mit wie viel Ruhe ich da rangehen konnte. Aber Momente gab es schon, so auch mit der Choreo, als man eingelaufen ist, wo dann die Gänsehaut schon sehr, sehr groß war. Und auch im Nachgang, wenn man nochmal über das Spiel nachgedacht hat, dass man es danach erst aufgearbeitet hat. Also waren schon Gänsehautmomente dabei. Definitiv ein ganz besonderes Erlebnis, ja, klar.
Gab es davor oder danach einen Moment, wo du gedacht hast, warum ausgerechnet das HSV-Spiel als erstes?
Natürlich muss ich sagen, dass wir uns das Ergebnis anders vorgestellt haben. Dass man als SV Meppen den HSV zu Hause nicht zwingend dominieren muss, ist, glaube ich, jedem bewusst. Wir haben uns was zurechtgelegt. Ich glaube, das hat in der Anfangsphase richtig gut funktioniert. Was uns wehgetan hat, war die Höhe des Ergebnisses am Ende und die Einfachheit der Gegentore. Wenngleich ich schon am Spieltag selber relativ gut reflektieren konnte, dass auch nicht alles schlecht war an dem Tag. Nur, was ich sagen kann, ist, man ist halt Fußballtrainer und Sportler und natürlich auch Ergebnisse zu holen. Auch an so einem Tag will man halt irgendwie das Bestmögliche. Und das tat uns dann schon weh, aber das in Frage gestellt zu haben, warum es jetzt das Erste war. So in der Vorbereitung auf die Regionalliga kann man, glaube ich, sagen, dass es nicht einfach war, das mitzuverpacken, weil es in der Regionalliga einfach noch andere Dinge braucht als in einem Heimspiel gegen den HSV. Aber ansonsten haben wir das einfach genommen, wie es war.
Sportlich gesehen irgendwie ganz großes Kino dann, DFB-Pokal gegen den HSV. Ja, was kann da noch kommen? Relegationsspiel für die dritte Liga, oder?
Also immer gerne. Also man muss natürlich jetzt das auch alles nüchtern betrachten. Die Saison ist mit Sicherheit noch lang. Man redet von Entwicklung. Entwicklung ist ein Prozess. Ich will am liebsten jedes Spiel gewinnen, das ist natürlich ganz klar, wenngleich man das auch immer realistisch einordnen muss. Also wir brauchen Siege für Entwicklung und wir brauchen Entwicklung für Siege. Ich glaube, das steht einfach absolut im Verhältnis. Also wir sind für alles offen. Natürlich hat der Verein ja grundsätzlich auch das Ziel ausgegeben, zurückkehren zu wollen in die dritte Liga. Und das ist natürlich auch mein Ziel, unser Ziel als Mannschaft. Aber ich glaube trotzdem, dass man da ein Stück weit auch einfach der Sache ein bisschen Zeit geben muss. Ich habe jetzt auch einfach sehr viel mit dem Kader beschäftigt, logischerweise, ist mein Job. Das ist eine sehr, sehr junge Mannschaft mit sehr viel Potenzial. Und wir sind am Wochenende in Oldenburg aufgelaufen mit einer Startelf, Schnitt 23,0 irgendwas. Und der ganze Kader hat halt einen U23-Schnitt, das müssen wir schon mal sagen. Und da haben wir trotzdem mit Willi jemanden dabei, der jetzt 32 ist, der auch ganz wichtig für uns ist, der den Schnitt nochmal anzieht. Aber das sind ganz, ganz viele gute Fußballer, gute Jungs mit viel Potenzial. Und ich glaube auch, wenn man einmal in den Flow kommt, dass auch ganz zeitnah was passieren kann. Aber man darf das nicht vergessen, auch wenn man guckt, wie die Mittelfeldreihe hinter Marek am Samstag aussah. Das sind halt wirklich blutjunge Fußballer, die machen richtig Spaß. Aber das muss man, finde ich, ein Stück weit mit einordnen. Und die Qualität da, ohne Frage, und macht Laune, ja.
Sprechen wir mal über deinen Amtsantritt. Nimm doch die Zuschauer bitte nochmal mit. Der SV Meppen hatte sonntags 0-0 gegen Drochtersen gespielt. Du warst zu dem Zeitpunkt ja noch U17-Trainer. Ihr habt, glaube ich, freitagsabends bei Preußen Münster gespielt. Warst du an dem Sonntag gegen Drochtersen eigentlich im Stadion?
Ja, grundsätzlich war ich bei sehr, sehr vielen Spielen im Stadion. Also die letzten Jahre in meiner Funktion als U17-Trainer und auch Übergangskoordinator. Gerade die Rolle als Übergangskoordinator verpflichte mich auch ein Stück weit dahin, für die Jungs da zu sein, die in den Seniorenbereich kommen. War dann Teil meines Jobs. Aber jetzt nicht nur gegen Drochtersen war ich da, sondern auch in vielen, vielen anderen Partien der letzten Jahre. Also seitdem ich eigentlich hier arbeite, seit 2019, bin ich regelmäßiger Gast im Stadion. Auch an diesem Sonntag bin dann nach dem Spiel relativ zügig nach Hause gefahren und dann hat alles ein bisschen Dynamik aufgenommen. Ja,
vielleicht kannst du da mal ein bisschen erzählen. Okay, dann saß der Vorstand zusammen, das ist ja auch dann erzählt worden. Wer hat dich dann angerufen oder bist du nochmal hierher gefahren? Wie ist das dann abgelaufen?
Genau, ich war eine ganze Zeit lang dann zu Hause nach dem Spiel und dann kam ein Anruf, ich glaube, es war Florian Eckbass aus der Runde mit dem Vorstand und dann haben wir halt nochmal gesprochen, dann bin ich nochmal zurückgekehrt zum Stadion, ja, und dann ging es halt darum, ob ich das grundsätzlich vorstellen kann, und dann nahm das die Nacht so seinen Lauf und am Morgen gab es dann auch endgültig Klarheit.
Hast du dann, also du hast schon an dem Sonntag zugesagt oder hast du gesagt, okay, ich muss nochmal eine Nacht drüber schlafen?
Wir hatten gute Gespräche an dem Sonntag, also kann man es glaube ich sagen, und Montag wurde es dann konkretisiert und dann ja auch finalisiert, aber am Ende ging das ja auch alles super, super schnell, also war ja ein geschätzter Kollege noch im Amt, so dass es dann auch immer, am Ende geht es um Menschen in dem ganzen Geschäft. Und ich glaube, das ist im Fußball was man mal in den Vordergrund setzen muss. Egal, ob ich jetzt am Wochenende Spieler aufstelle. Man redet über Spieler, die Presse. Ich meine, das ist ja auch am Ende euer Job, dein Job, redet über Spieler, über Trainer. Aber es geht um Menschen. Und wenn man dann den Job eines anderen Menschen übernimmt, dann hat das nicht nur schöne Seiten, das muss man mal ganz klar sagen. Also insgesamt im Fußball, und es ist ein hartes Geschäft, das weiß ich auch. Dafür bin ich jetzt auch lange noch auf verschiedenen Ebenen dabei. Aber dass man, finde ich, immer schauen muss, dass man das Menschliche irgendwie im Vordergrund behält. So, und deswegen auch da dieser nahtlose Übergang, den es da gab, war mit Sicherheit für viele Beteiligte dann auch nicht einfach und hat sich dann auch Stunden gezogen. Ja.
Gibt es da eigentlich danach nochmal einen Austausch mit dem Vorgänger oder sagt man, okay, der braucht seine Ruhe und oder redet man überhaupt dann irgendwann vielleicht nochmal mit ihm oder so?
Adrian und ich hatten, umso länger seine Amtszeit war, ein immer besseres Verhältnis, kann man sagen. Ich bin dann ja irgendwann auch mal mit Büronachbarn, da einfach nur die besten Wünsche. Bisher haben wir nicht gesprochen, aber es wird man mit Sicherheit bei Zeiten noch machen.
Es gab ja im März 2023 schon mal einen Vorstoß von Thilo Leugers, als er damals sportlicher Leiter war. Der hatte die Idee, dich und David Vesogic sozusagen nach dem Abstieg oder nach dieser Abstiegssaison zu installieren. Damals hatte dann der Vorstandssprecher Andreas Krämer diese Idee hinterfragt und es ist dann auch nicht zustande gekommen. Hast du deshalb vielleicht diesmal auch etwas gezögert oder war im Prinzip klar, okay, der Vorstand steht komplett dahinter und es ist dann auch für dich keine Frage?
Also damals war es so, dass es lose Gespräche mit Thilo gab. Thilo sagte, er kann sich das sehr gut vorstellen, dass ich das mache und auch David dazu kommt. Aber das war nicht wirklich fortgeschritten. So. Die Gespräche mit dem Vorstand danach, also dieses, was dann medial aufkam, dass es hinterfragt wurde, das haben wir relativ zeitnah ausgeräumt. Ich habe dann ja auch im Jugendbereich weitergemacht. Also bin dann auch keiner, der sich irgendwie über Sachen stellt. Ich habe das die ganzen Jahre wahnsinnig gerne gemacht hier. im JLZ, dann später NLZ, was wir aufgebaut haben, zu arbeiten, also bis zum letzten Tag. Und auch jetzt ist es mir noch wahnsinnig wichtig. So, für mich war das dann keine Niederlage in dem Moment, sondern es ging einfach weiter. Von daher bin ich eigentlich mit allen Sachen einfach sportlich umgegangen und bin einfach froh, für diesen Verein zu arbeiten und war das auch die letzten Jahre.
Ja, wie bei allen personellen Dingen wird ja dann auch viel gemutmaßt, unheimlich viel spekuliert. Man weiß es auch in den sozialen Medien, wird halt viel erzählt. Kannst du diejenigen verstehen, die sagen, okay, das war längst abgemacht, dass Lukas irgendwann Trainer der ersten Mannschaft wird?
Nein, kann ich nicht. Was ich halt sagen kann, dass ich immer einen guten Austausch mit allen Verantwortlichen habe. Man hat ein Vertrauensverhältnis. Ich habe zuletzt die A-Plus-Lizenz gemacht, die ging über ein Jahr, wo auch der SV Meppen mich entsprechend unterstützt hat. Man hat mir immer eine Perspektive geboten hier. Aber man hat mir auch Wertschätzung entgegengebracht für die Arbeit, die ich im Nachwuchs mache. Aber abgemacht war da rein gar nichts. Also, dass ich hier eine Zukunft habe, das Gefühl hat man mir immer gegeben. Aber nicht, dass man sagt, warte auf Moment XY, darum ging es nicht. Nein.
Lass uns ein bisschen über deinen Werdegang und deine Herkunft sprechen. Wir wollen dich natürlich gerne ein bisschen näher vorstellen. Wir wollen möglichst viel über dich persönlich auch in Erfahrung bringen. Du kommst aus Uelzen, aus der Grafschaft, bist 34 Jahre alt. Warum sollte jeder in seinem Leben einmal in Uelzen gewesen sein?
Ja, ich bin, als ich fast 7 war, nach Uelzen gezogen, vom Bauernhof in Haftenkamp. Also ich bin vom landwirtschaftlichen Hof die ersten Jahre groß geworden. Dann hatte ich eine schöne Zeit in Uelzen. Uelzen ist übrigens ein anerkannter Erholungsort, glaube ich, nur noch. Kur, glaube ich, nicht, aber deswegen alleine. Also ein schönes kleines Feriengebiet gibt es da. Einen coolen Fußballverein, SV Olympia Uelzen, wo es tolle Menschen gibt. Also Schwimmbäder, also man kann was machen in Uelzen und es gibt viele tolle Menschen und einen schönen Ortskern. Also jeder, der nach Uelzen kommen will, ist herzlich eingeladen. Ich verbringe da auch immer mal wieder Zeit. Also
wir veröffentlichen deine Adresse, dann kann jeder bei dir klingeln.
So groß ist es nicht.
Kann ich mir vorstellen. Was bist du für ein Typ? Bist du ein geselliger Typ? Bist du jemand, keine Ahnung, der Schallplatten sammelt, der zum Ausgleich angeln geht? Was machst du in deiner Freizeit?
Grundsätzlich kann man, glaube ich, schon sagen, dass ich gerne unter Menschen bin, mich gerne mit Freunden treffe, mit Familienmitgliedern treffe, wenn ich nicht gerade mit Fußball zu tun habe. Meistens habe ich das. Also man ist ja besessen, wenn man in diesem Bereich arbeitet, das muss man einfach sagen. So viel Zeit neben dem Fußball gibt's gar nicht. Aber wenn ich tatsächlich Freizeit habe, also ich lebe in Meppen, bin ich dann aber doch sehr, sehr viel auch in der Grafschaft unterwegs, bei Freunden, Familie, ja, tatsächlich.
Ja. Und wie bist du fußballerisch sozialisiert worden? Du hast Olympia Uelzen angesprochen. Hast du da gespielt im Jugendbereich?
Meine Geschichte ist glaube ich, die kann man sich mal anhören. Und zwar habe ich gerade erzählt, dass ich auf einem Bauernhof groß geworden bin und meine Familie hatte gar nicht den größten Fußballbezug, bis auf Sportschau samstags abends. Und mit meinem älteren Bruder, der ja älter ist, haben wir auf dem Hof gekickt und irgendwann ist mein Vereinspulli angehalten vom SV Esche. Und ein ehrenamtlicher Trainer, so eine gute Seele des Vereins, ist dann auf unsere Eltern zu, hier, eure beiden Jungs, die müssen auch spielen. Ja, und dann hat er uns eingepackt. Also Fahrdienst abgeholt und dann sind wir zum Fußball gekommen. Und irgendwie bin ich dann einfach, habe ich selber halt gekickt, auf überschaubarem Niveau, aber immer mit ganz viel Herz. Bin dann relativ früh schon mit 16 Jahren angefangen, neben dem eigenen Fußball Jugendmannschaften zu betreuen. Hab dann in dem Verein SV Olympia Uelzen quasi von der F-Jugend bis zur ersten Mannschaft alles trainieren mit 24, dann glaube ich das erste Mal die erste Herren, sodass ich dann auch selber ein bisschen kürzer getreten bin, was das Kicken angeht. Und so bin ich dann irgendwie als Trainer gewachsen, habe 2008 meine erste Trainerlizenz gemacht, habe dann so alle 3-4 Jahre nachgelegt, jetzt zuletzt die A-Plus-Lizenz, war dann meine 5. Trainerlizenz. Bin im Rahmen meines Studiums, was ich dann immer gemacht habe, nach einer kaufmännischen Ausbildung, habe ich Betriebswirtschaft und Management studiert, bin ich dann in Dortmund gelandet, habe dann meine Bachelorarbeit für Borussia Dortmund geschrieben als Betriebswirt, habe dann nebenbei da bei TSC Eintracht Dortmund einen Verein mit einer guten Jugendarbeit, habe ich eine A-Jugend trainiert. Ja, und dann irgendwann kam dann der Anruf aus Meppen, damals von Dieter Wahlage, mit dem ich im Vorfeld, als ich in Uelzen war, schon Kontakt hatte, ob ich mir vorstellen kann, fürs JLZ Emsland zu arbeiten, als ich in Uelzen halt für einen kleinen Verein relativ erfolgreiche Arbeit geleistet habe und den einen oder anderen Spieler auch hierüber geschustert habe, ob ich mir vorstellen kann, eine Jugendmannschaft zu übernehmen, das dann jobmäßig nicht hingehauen. Und dann kam, wie gesagt, Ende 2018 im Dezember irgendwann mal relativ spontan ein Anruf, ob ich mir vorstellen kann, Anfang des Jahres hauptamtlich in Meppen zu arbeiten. Und das war dann mein Weg, ja.
Thema deiner Bachelorarbeit, Borussia Dortmund?
Das war dann, ich habe Betriebswirtschaft und Management studiert, war dann logistisches Thema, logistische Prozesse im Bereich Merchandising, aber auch generell im Gesamtverein weiterzuentwickeln, ja.
Okay, und deine Position, die du gespielt hast?
Als Spieler?
Ja.
Überwiegend tatsächlich als Mittelstürmer, aber alles so ein bisschen im Zentrum, ja.
Aber kickst jetzt selber gar nicht mehr großartig?
Tatsächlich, ab und zu, wenn es nochmal passt, dann laufe ich nochmal für die U32 von Olympia Uelzen auf, aber es passt dann eher selten.
Ja, okay. Ja, wer berät dich in fußballerischen Dingen? Ich sag mal, außer den Personen, die hier beim SV Meppen tätig sind. Gibt es da vielleicht irgendwie noch einen alten Trainer oder irgendeinen Förderer oder jemand, bei dem du vielleicht eine Lizenz gemacht hast, der dir da irgendwie immer gute Ratschläge gibt? Oder gibt es die vielleicht gar nicht, die Person?
Also man hat im Fußball Freunde gefunden mit der Zeit, mit denen man mal wieder telefoniert. Das sind dann tatsächlich Lizenzkollegen oder alte Trainerkollegen, seien es aus alten Trainerteams, alte Co-Trainer und natürlich Familie. Also ich habe einen Bruder, mit dem ich als fußballerisch aufgewachsen bin, mit dem spreche ich halt relativ viel darüber. Aber man ist auch mal froh, wenn man nicht über Fußball redet. Aber auch im fußballerischen Bereich habe ich natürlich Leute, mit denen ich mich austausche. Ja, klar.
Hast du ein Vorbild als Trainer?
Nee, nicht direkt. Also ich habe den einen oder anderen Trainer, der mich natürlich auch im Laufe der Zeit begeistert hat. Als Jugendlicher war ich halt BVB-Fan mit Dauerkarte, so kann man es, glaube ich, sagen, auf der Südtribüne. Und das war dann auch die Jürgen Klopp-Zeit, so der dann in dem Moment schon geprägt. Aber wenn ich jetzt sage, ich arbeite selber als Trainer, gibt es nicht das eine Vorbild, nein.
Okay. Du bist jetzt nicht der erste Trainer, der sich im Jugendbereich sozusagen hochgedient hat, da seine Meriten verdient hat und so weiter und dann irgendwann in den Herrenbereich auch wechselt. Ich frage mich immer, warum ist das eigentlich so? Hat das mit Fokus zu tun? Hat das mit Aufmerksamkeit zu tun? Was steckt da dahinter?
Also speziell gesehen jetzt aus dem Jugendbereich quasi sich hochzuarbeiten, habe ich es richtig verstanden?
Genau.
Wenn man es hocharbeiten nimmt, also es gibt ja auch genug Trainer, die sagen, ich kann mir mein Leben im Nachwuchs vorstellen und ich war jetzt auch für mich nie so gepolt, dass ich sage, ich muss zwingend in den Männer- oder Profibereich. Also ich habe eingangs mal gesagt, dass ich sehr gerne hier im Nachwuchs gearbeitet habe und bin mit Sicherheit dafür einige Altersbereiche auch ein Altersexperte und habe da ein ganz gutes Gespür für die Ausbildung von Fußballern, habe jetzt ja auch nicht ganz, diese A-Plus-Lizenz zielt auch darauf aus, halt junge Fußballer zu entwickeln. Junge Fußballer ist jetzt nicht 12-Jährige, sondern der Übergang in den Profibereich, so U23-Spieler in den Profibereich zu bekommen, sodass ich mich auch schon also im Ausbildungsbereich mit Sicherheit als stark sehe und auch nie den genauen Wunsch hatte, aber man ist jetzt sehr lange im Verein und der SV Meppen hängt mir am Herzen. Jetzt ist es hier der Fall sogar der, dass viele Spieler, die ich selber im Nachwuchs trainiert habe oder mit begleitet habe, auch als Übergangskoordinator, hier jetzt gerade eine Rolle spielen und der Verein ist mir wichtig, die Spieler sind mir wichtig, ich sehe ein unfassbares Potenzial, so dass ich gesagt habe, jo, für mich passt das gerade in diesem Moment. Wenn jetzt Verein XY angerufen hätte, ich meine, es gab mit Sicherheit auch in der Vergangenheit mal Optionen, was anderes zu machen, dann ist das nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt in den Männerbereich. Also ich habe jetzt nie damit geliebäugelt, wenn dann ein Verein in einer gleichen oder ähnlichen Liga anruft, sondern das mache ich jetzt, weil ich halt gerne für diesen Verein gearbeitet habe, auch gerne im Nachwuchs gearbeitet. Nur dieser Moment mit dem Weg, den der SV Meppen jetzt auch einschlägt, zu sagen, hey, hier in der Region geht auch was, natürlich nicht nur mit regionalen Spielern, aber auch aus dem eigenen Nachwuchs was aufzubauen, davon bin ich zu 100% überzeugt und glaube auch, dass man einfach, wenn man jetzt weiter richtige Schritte macht und auch ein Stück weit Geduld ist, dass hier richtig was geht, auch mit emsländischer Power. Und dann ist es wichtig, was auf dem Rasen, wir sitzen hier gerade im Tower, auf dem Rasen da unten passiert. Aber auch, dass das ganze Umfeld mitgenommen wird, dass diese Power, die ganze Region hat, das Potenzial, was es hat, wenn ihr einfach immer mindestens 5000 plus Zuschauer kommen in den meisten Fällen, dass man das weiter ankurbelt und gemeinsam einfach hier was auf die Beine stellt und gemeinsam in den Profifußball zurückkehrt.
Mhm. Gleichzeitig ist es ja auch so, du bist ja 2019 im Frühjahr bist du im Nachwuchsbereich hier tätig gewesen. Okay, du kannst dann über Jahre kontinuierlich was aufbauen, was du auch gesagt hast. Und wenn du dich dann für den Herrenbereich entscheidest, kann es auch relativ schnell mal wieder vorbei sein. Hättest du die Möglichkeit, dann auch wieder im Jugendbereich hier weitermachen zu können? Habt ihr euch da irgendwie verständigt?
Über diese Eventualitäten haben wir nicht gesprochen. Aber da man einfach im Guten ist, würde ich erstmal sagen, dass es mit Sicherheit den Weg gibt. Und ich bin das. Kommt hoffentlich auch so durch. Also ich stelle mich nicht über irgendwelche Dinge. Für mich wäre es am Ende keine Niederlage, irgendwann wieder im Nachwuchs hier in Meppen zu arbeiten. Also jetzt voller Fokus auf das, was ich mache. Und ich bin der Überzeugung, dass wir erfolgreich sind. Davon bin ich überzeugt, zu 100%. Aber was in einigen Jahren ist oder wann auch immer, bin ich komplett offen. Also nicht so, dass ich jetzt sage, ich bin jetzt Herrentrainer und der Nachwuchs ist mir egal oder da will ich ihn nicht hin zurück, das ganz und gar nicht. Ich nehme das gerade an. Die ersten Wochen haben mir wahnsinnig viel Spaß gemacht mit der Mannschaft. Und wie gesagt, ich bin der Überzeugung, dass hier was Gutes und Großes entsteht.
Ja, wie war denn das Zusammentreffen dann mit deiner Mannschaft? Also das erste Treffen ist ja bekanntlich sehr wichtig. Man sagt ja, okay, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Wir hatten auch schon mal darüber gesprochen beim ersten Training. Also die Spieler, die dich noch nicht kannten, werden sich natürlich gefragt haben, okay, was sagt er, wie spricht er, worauf liegt der Wert, was wird ihm wichtig sein, sowohl verbal als auch vom Erscheinungsbild her. Ja, wie war das dann für dich? Hast du dir sehr viel vorher zurechtgelegt oder bist du dann schon jemand, der sagt, okay, das mache ich spontan?
Also ich habe mich, was das angeht, tatsächlich entwickelt. Früher habe ich mir alles zurechtgelegt, also auch bei den ersten Jugendmannschaften, die ich hatte. Inzwischen bin ich, was das angeht, auch wenn ich im Trainerbereich erst 34 bin, schon relativ routiniert, würde ich sagen. Kann ich, glaube ich, von mir behaupten, können auch andere anders sehen. Habe mir natürlich ein paar Punkte zurechtgelegt, die mir halt gerade wichtig sind, die ich auf jeden Fall rüberbringen will.
Zum Beispiel?
Bin damit eingestiegen, dass ich sage, natürlich bin ich gerade ein bisschen angespannt. Wo ist denn das Problem? Also mir ist das wichtig, was hier gerade passiert. So, das darf jeder wissen. Ja. Weil ein wichtiger Punkt ist mir halt Vertrauen. Und wie bauen wir Vertrauen auf? Indem wir ehrlich miteinander umgehen. So, das war, glaube ich, so das Erste, was ich gesagt habe. So, weil es ein Wert ist, den ich hier reingebracht habe. Ich habe dann, das war einer der Werte, die ich da platziert habe. Ja. Also okay. Vertrauen ist halt die Basis, um irgendwie gemeinsam zu wachsen. Weil man braucht eine Bindung, man braucht eine belastbare Beziehung, um sich kritische Dinge sagen zu können. So, und das ist mein Job, dem Spieler zu sagen, wenn er was nicht gut macht. Genauso bin ich aber auch offen dafür, wenn ein Spieler mir sagt, Trainer, kannst du das vielleicht nochmal durchdenken, weil ich sehe das so und so. Dann ist es für mich so, dass ich sage, entweder A, ich habe einen guten Grund und erkläre das. Dann wird er sagen, okay, ja, gut, verstehe ich. Oder ich habe halt am Ende einen Fehler gemacht und ich werde Fehler machen und ich mache Fehler und kann sagen, hey, du hast recht, passe ich an. So, aber dafür brauchen wir erstmal, müssen wir eine Bindung schaffen, eine Beziehung schaffen, damit das möglich ist. Und das ist halt mein Ansatz, eine Gruppe zu führen.
Ja, ich habe jetzt einen aktuellen Podcast, Copper TS, ich weiß nicht, ob du ihn vielleicht auch kennst, gehört. Da sagt Christoph Kramer, der jetzt ja bei Gladbach sozusagen seine Spieler oder seine Laufbahn bei Gladbach beendet hat, jetzt einen anderen Verein sucht, der sagt, die Kabine merkt schnell, wie du mit Spielern umgehst, ob du ehrlich und cool bist und ob du einen Plan hast. Eine Kabine ist sehr sensibel und schwer zu handeln. Stimmst du ihm zu?
Kommt immer auf die Kabine an. Also ich glaube, das ist ganz entscheidend, was für Charaktere sitzen da gerade. Aber grundsätzlich ja. Also schon wichtig, dass... also ich bleibe dabei, wenn man einen ehrlichen Umgang pflegt, dann ehrlich ist manchmal auch hart. Aber damit kommt man halt am nachhaltig am weitesten. Und ich glaube, die Aussage von Chris Kramer kann man so stehen lassen.
Ja. Was meinst du? Gibt der Kader das System vor oder der Trainer?
Gar nicht mal so einfach zu beantworten. Für mich ist es ein wichtiger Punkt zu sagen, ich habe einen Kader und im Idealfall kriege ich die 11 besten Spieler auf den Rasen mit meiner Spielidee. So eine Spielidee, die du hast, kannst du auch in verschiedenen Systematiken spielen. Deswegen, also man mit Sicherheit braucht man für einige Systeme entsprechende Spieler im Kader. Und wenn ich jetzt darüber rede, einfach das Beispiel, wir haben jetzt nur einen einfach besetzten Flügel, nehmen wir ein 3-5-2-System, dann brauche ich halt Spieler, die diese Schiene, wie man es heutzutage mit Neumodern sagt, spielen kann, weil es halt sehr, sehr laufintensiv ist. Klar, also es gibt einige Systeme, da brauchst du bestimmte Spieler für, aber ansonsten geht es eher um die Idee des Fußballs, die kann man in verschiedene Systeme verpacken und dann irgendwie darum, auch die besten Jungs auf den Rasen zu kriegen oder die vermeintlich besten Jungs.
Du hast angesprochen, dass deine Mannschaft noch sehr jung ist. Willi ragt da schon ein bisschen raus mit seinen 32 Jahren. Marek ist 27. Was ist der Unterschied in der Führung oder überhaupt der Unterschied zwischen Jugendspielern und Herrenspielern dann auch für einen Trainer?
Ich glaube, was ein gravierender Unterschied gerade ist in diesem Bereich, wenn ich sage, ich bin Cheftrainer vom SV Meppen und wir trainieren aktuell über Tag, sodass die Jungs in aller Regel neben dem Fußball keinen hauptamtlichen Job mehr ausüben. Viele haben einen Nebenjob, viele gehen studieren, der eine oder andere macht eine Ausbildung. Aber das Fußball halt in Teilen das Leben der Jungs finanziert und das ist der Job. So, das muss man, glaube ich, wissen. Und wenn ich mit Jugendlichen arbeite, dann sind die erstmal Schüler und nebenbei spielen sie Fußball. Dass man das in der Führung ein Stück weit mit berücksichtigt, das ist schon wichtig. Natürlich sind Meinungen stärker im Männerbereich, als wenn man mit Jugendlichen arbeitet. Auch das ist so, wenngleich ich auch im Jugendbereich halt Meinungen eingefordert habe. Also das, was man quasi entwickeln will im Jugendbereich, ist dann vielleicht oben schon in Teilen gegeben. Aber ich glaube einfach, dass das Entscheidende ist, wenn man einen ehrlichen Umgang pflegt, dann kommt man, egal ob es ein 32-jähriger Willi FCF ist, der schon ganz viel gesehen hat, oder ein Spieler ist, der gerade aus der A-Jugend kommt, wird man am weitesten kommen.
Ja, ich kann mich an diese Szene erinnern, als das erste Training war und 15 Uhr war die angesetzt, die Einheit. Und Luca Köster kam ein bisschen später, weil der noch Schule hatte. Der war aber trotzdem schon irgendwie um 2 Minuten nach 3 da und du hast zu ihm gesagt, komm, mach dir keinen Kopf, wir haben dich eher ein paar Minuten später erwartet. Das gehört auch sicherlich dazu, dass man gerade bei den jungen Leuten zwar nachsichtig ist, aber die natürlich andererseits auch wissen müssen, okay, an welche Regeln sie sich halten müssen. Aber in dem Fall bei Luca Köster war die Sachlage relativ klar, oder?
Das war eine ganz lustige Geschichte. Also Luca kenne ich ja auch schon ein paar Jahre, war damals mein U17-Kapitän, als wir in die Bundesliga aufgestiegen sind. Und als ich dann übernommen habe, natürlich habe ich die genauen Stundenpläne der Jungs, dann, also es gibt viele Themen in dem Moment. Und dann hatten wir uns verabredet, um 15 Uhr zu trainieren. Und dann habe ich dann mit Luca gesprochen, weil er sagte, bis 15 Uhr Schule. Bevor ich dann alles wieder über den Haufen geschmissen habe, habe ich gesagt, komm, die Berufsschule ist ja in der Stadtnähe. Ich wohne stadtnah in Meppen, kannst bei mir parken, damit du nicht um 15 Uhr bei der Warschau oder raus musst. Da habe ich ihm einmal einen Parkplatz ermöglicht und dann konnte er noch ein bisschen früher aus dem Unterricht. Deswegen war er dann quasi pünktlich auf dem Platz, Genau, das war der Hintergrund da.
Wie ist es denn, wie viel Distanz ist nötig und gleichzeitig auch Nähe zu den Spielern? Man sieht das auch beim Training oder so, du nimmst dir auch mal einen Spieler zur Seite, legst ihm mal eine Hand auf die Schulter. Das gehört ja auch so ein bisschen dazu, das Zwischenmenschliche, das beobachten ja die Spieler, mit denen du dich gerade unterhältst, aber auch die Spieler, die es vielleicht aus der Entfernung sehen. Also wie schwierig ist das da auch, das richtige Maß zu finden?
Ich glaube, was erstmal wichtig ist, wenn man mit einer Gruppe zu tun hat, dass man jedem immer die Möglichkeit gibt, wenn du ein Thema hast, sprichst, weil wenn du ein Thema hast, hast du ein Thema und in aller Regel verschwindet es nicht, wenn du nicht drüber sprichst. So, dass jeder Spieler weiß, er darf jederzeit auf den Trainer zugehen. Und das andere ist, wenn man jedem immer genau gleich viel Redezeit gibt, dann wird das der Sache auch nicht gerecht, weil jeder Spieler ist individuell und so muss man auch jeden individuell behandeln und wenn man das schafft, dann behandelt man jeden auch fair. Also man muss halt jeden in irgendeiner Weise mitnehmen, aber zu sagen, Spieler XY sieht jetzt, dass ich mit einem anderen rede, dann müssen wir schaffen, so eine Kultur zu entwickeln, dass er halt das Gespräch sucht in dem Moment. So. Und wenn er was auf dem Herzen hat, dann muss er es halt ansprechen. Und insgesamt versuche ich halt jedem Spieler, egal ob es die 1 ist oder die 22, 23, was auch immer, selbst wenn die Jungs von unten dazu kommen, Aufmerksamkeit zu schenken und die Möglichkeit zu geben, Themen zu platzieren und zu sprechen. Und am Ende ist es mein Job, jedem zu helfen und jedem besser zu machen und jedem Feedback zu geben. Mhm. Aber das ist am Ende keine Einbahnstraße. Sprich, die Jungs müssen in Teilen dann halt auch auf uns oder mich und das Trainerteam zukommen. Ja. Mhm.
Wie viel kriegst du mit, was die Fans anbetrifft? Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, auch viel im Fanforum wird natürlich viel diskutiert, spekuliert. Der eine hat dies gehört, der andere verbreitet das Gerücht weiter. Hast du schon die Möglichkeit vielleicht auch gehabt, auf die Fans zuzugehen? Versuchst du dich da, was diese Fanforum-Geschichten anbetrifft, eher rauszuhalten?
Also ich bin grundsätzlich ein Freund der direkten Kommunikation. Also ich bin hier im Stadion immer gerne mit jedem zu sprechen. Wenngleich ich jetzt sagen muss, in der Anfangsphase liegt mein voller Fokus, und du hast es eingangs gesagt, dass wir im Podcast noch ein bisschen geschoben haben, voll und ganz auf eine Mannschaft. Und das muss auch erstmal so bleiben, weil am Ende ist das extrem wichtig für den Verein, was hier die erste Mannschaft macht. Und das ist mein Job oder der Job vom Trainerteam und mir, von der sportlichen Führung. Aber grundsätzlich immer bereit, mit Fans auch in Dialog zu gehen. Aber am liebsten halt direkt und Auge zu Auge. Jetzt, dass ich die letzten Tage, Wochen ins Fanforum geschaut habe, ist jetzt nicht der Fall. Nee.
Gibt es gewisse Glaubenssätze, die du als Trainer hast? Es gibt ja, was weiß ich, Mentalität schlägt Qualität. Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das ist was, dafür stehe ich, so sehe ich den Fußball, das ist mir wichtig, diese 3, 4 Prinzipien, von denen du auch vielleicht schon mal gesprochen hast?
Also ich habe pro Spielphase habe ich Prinzipien, wenn man jetzt den Fußball ganz sieht. Mit Sicherheit, wenn man das aufgreift, was du gerade sagst, Mentalität ist kurzfristig mit Sicherheit in der Lage, auch mal Qualität zu schlagen. So, das ist mit Sicherheit auch ein Ansatz. Das haben wir jetzt nicht, den Spruch haben wir nicht gewählt vom HSV-Spiel, aber das ist so ein Tag, wo man sagen kann, wenn wir jetzt mehr machen, so talentfreie Bereiche ist da immer in jeder Munde, dass man sagen kann, dass man viel auch über den Kopf steuern kann. Das ist mit Sicherheit als Fußballer so und auch ganz, ganz entscheidend, diese Grundsätze, die du jetzt gerade auf die Run spielst, die habe ich nicht, aber ich habe pro Spielphase halt meine Prinzipien, wo ich einfach sage, die helfen den Jungs, Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich junge Fußballer ausbilden will und wenn wir auf Dauer richtig, richtig gut sein wollen, ohne dass der Gegner unseren Plan durchschaut, dann müssen die Jungs Entscheidungen treffen, müssen Räume sehen. Wenn ich immer sage, als Beispiel, Innenverteidiger dribbelt an, spielt auf den kommenden Stürmer, der klatscht auf 8 und dann gehen wir tief, dann wird der gegnerische Videoanalyst sagen, ach, guck mal, das Muster haben wir erkannt, dann haben die was dagegen und dann sind wir auf dem Platz. Schwierig, habe ich jetzt auch gemerkt, auch neu für mich. Man erreicht die Spieler weniger gut als im Nachwuchsbereich, weil einfach hier eine Bombenstimmung ist. Das ist halt so, dass man vorher halt sagen muss, ey, wenn wir gute Entscheider haben auf dem Platz, dann sind wir schwer ausrechenbar. innerhalb unserer Prinzipien, also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, will ich gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil das am Ende dann wieder dabei hilft, den Fußball so ein bisschen weit, also es ist halt was meinen Fußball dann beschreibt, aber dass man sagt, in dem und dem Rahmen könnt ihr entscheiden. So, wir wollen zum Beispiel, jetzt einfaches Ding, in die nächsten Ebenen kommen. Wir wollen Linien brechen. Wir wollen die erste Linie überspielen. Vielleicht haben wir einen freien Fußball im Sechser, kommen weiter. Oder wir überspielen nochmal eine Linie und kommen dann weiter. So, aber in verschiedenen Prinzipien zu sagen, so und so wollen wir das machen. Aber die Entscheidung, ganz genau, ob wir jetzt eine Linie überspielen oder die nächste Ebene anspielen wollen, einen freien Fuß finden als Beispiel, liegt dann bei den Spielern. Weil das dann das ist, was sie selber auf dem Platz mitsteuern können, auch wenn der Trainer da draußen versucht, gerade heiser zu werden, aber die Spieler nicht erreicht, ist das, glaube ich, das, was nachhaltig dazu führt, dass man einen guten Fußball spielt, dass man gute Ergebnisse holt. Aber auch da braucht es halt ein bisschen Zeit. So, dass wenn man gute Entscheider ausbildet, werden wir erfolgreich sein. Also Talent ist hier, wenn wir noch gute Entscheider auf dem Platz haben, die das Richtige machen, dann wird es uns helfen.
Also im Prinzip Lösungsansätze vielleicht für Spieler in gewissen Situationen, die aber dann intuitiv sozusagen abgerufen werden von Spielern. Wenn sie sehen, okay, jetzt kommt die Situation XY, ich habe diese 3-4 Möglichkeiten und dann nicht den Kopf unbedingt zu bemühen, sondern zu wissen, okay, es kommt dann intuitiv das Richtige dabei raus.
Genau, es fördert am Ende auch Kreativität, als wenn ich immer weiß, okay, jetzt dribbelt eines, muss ich kommen und ich muss gehen. So, weil das ist halt am Ende was, wenn ich jetzt auch sage, natürlich wollen wir Spiele gewinnen. Wir müssen Spiele gewinnen als SV Meppen in der Regionalliga. Ganz, ganz ohne Frage. Nur, wenn wir darüber reden, dass wir vorankommen wollen, ist es halt besser, wenn man 2 oder 3 Lösungen hat in einer Situation. Okay, der tiefe Ball auf den Stürmer geht gerade nicht, weil die stellen ihn zu. Dann habe ich den zweiten Plan, weil der auch zu unserem Fußball passt. So, in aller Kürze vielleicht mal.
Ja,
so.
Ja. Was bislang aufgefallen ist, du hast von 3er auf 4er Kette umgestellt. Die ja im Prinzip letztes Jahr war es eigentlich immer eine 3er- bzw. 5er Kette. Warum und welchen Einfluss haben die Spieler und auch vielleicht deine Trainerkollegen Erik Domaschke, Steffen Puttkamer und so weiter gehabt?
Also ich roll mal von hinten auf. Also das Erste, was ich gemacht habe, als ich an diesem Montag dann hier Trainer der ersten Mannschaft wurde, ich habe erstmal mit jedem Staffmitglied ausgiebig gesprochen, um auch einfach zu sagen, wie denken wir über Fußball, wie denken wir über die Situation, sind wir gerade bereit, diesen Weg mitzugehen. Von daher nehme ich die Kollegen natürlich komplett mit in jeder Entscheidung. Also am Ende bin ich verantwortlich, das weiß ich, aber ich habe halt Kompetenz um mich herum, wäre ich halt fahrlässig, wenn ich diese nicht abrufe oder nutze. Die Umstellung des Systems war jetzt nicht der erste Gedanke, als ich angefangen bin. Ich habe mir Meinungen auch von den Jungs eingeholt, habe mit denen gesprochen und kam dann immer mehr und mehr dahin, ey, dass das vielleicht ein ganz guter Impuls ist in diesem Moment. Auch da, also ich muss es nicht mit einer Viererkette machen, favorisieren tue ich es. Aber ich habe auch in anderen Mannschaften schon 3-5-2, 3-4-3 gespielt. Also das ist für mich nicht das ganz, ganz Entscheidende. Hatte einfach das Gefühl, dass es hier gerade passt und bin auch weiterhin der Überzeugung, dass es nicht immer die Lösung sein muss für uns, aber dass es weiterhin auch für viele Aufgaben eine passende Lösung sein kann.
Was natürlich noch aufgefallen ist, letztes Jahr haben im Prinzip Malik Jansen und Christopher Schepp immer eine Doppelspitze gebildet. Jetzt ist es im Prinzip so ein 4-2-3-1 oder 4-3-3 oder auch ein 4-1-4-1. Hat der SV Meppen am Ende überhaupt die Spieler dafür, für dieses System? Weil ich sag mal, es gibt kein Übermaß an Flügelspielern. Jetzt hast du natürlich Lasse Zumnick da spielen lassen und auch Luca Frasse dann auf dem rechten Flügel. Aber gibt der Kader das her?
Ich sag ja, sonst hätten wir es nicht gemacht, definitiv. Und wenn ich gerade gucke, wie erfrischend unsere offensiven Flügel das regeln. Es gibt ja verschiedene Profile. Jetzt kann ich den haben, der immer 1-1 die Linie durchbricht und da was macht. Oder ich arbeite mit hohen Außenverteidigern und man kommt auch mal einfach in 2-gegen-1-Situationen und löst es dann. Und ich finde, dass wir da in Ansätzen schon auch mit den angesprochenen Jungs von dir und auch mit vielen anderen schon einen richtig guten Job gemacht haben. So dass ich sage, das gibt's her, ja.
Okay. Lass uns abschließend nochmal in Richtung Zukunft blicken. Zusammenarbeit auch U23 A-Jugend, das hat der Ernst Middendorp im Prinzip auch sehr stark angeschoben. Adrian hat auch versucht, das umzusetzen. Ist da die Tür zu beiden Seiten oder vor allen Dingen natürlich von der unteren Seite U23 und A-Jugend Richtung erste Mannschaft auch offen nach wie vor?
Also Ernst Middendorp, als er damals mit dieser Idee, diesen Weg einzuschlagen, auf Zugang, ist offene Türen eingerannt bei mir. Also ich war U17 Trainer für den Übergang verantwortlich und nichts war mir wichtiger, als dass die Jungs aus dem Nachwuchs hier irgendwelche Chancen bekommen und vorankommen. Also definitiv ist das für mich eine Herzensangelegenheit, genau den Weg weiterzugehen. Ich war bin im Austausch mit den Kollegen logischerweise aus dem NLZ, aus O23. Am Sonntag war es auch direkt so, dass mit Bennett Schmidt und Luca Köster auch zwei Jungs U23 gespielt haben. Ich war auch vor Ort in Bersenbrück, weil mir es einfach wichtig ist. Vorher noch eine Halbzeit von der U19 gegen Dortmund gesehen. So am Ende bin ich von diesem Weg zu sagen, ey, wir haben so eine super Basis mit einer U17, U19 in der höchsten deutschen Spielklasse, dadurch, dass wir jetzt diesen NLZ-Status endlich nach ganz, ganz langer Arbeit bekommen haben. Wir haben eine U23 in der Oberliga. Die Basis muss doch sein, den Großteil ein Stück weit selber auszubilden. Das geht ja gar nicht darum. Wir brauchen immer externe Spieler, die uns helfen, weil man auch nicht jedes Profil immer ausbildet. Und die werden wir immer brauchen, immer. Aber man hat so viele Möglichkeiten, auch einfach mit regionalen Jungs, dass ich sage, dass dieser Austausch einfach super, super wichtig ist. Das wissen die Beteiligten der U23 und 19 oder das ganze NLZ. Jetzt wurschtel ich mich gerade hier durch die englischen Wochen, sodass die erste Maßnahme nicht die ist, jetzt ein Perspektivtraining oder Spiel zu machen, aber das wird halt zeitnah passieren. Und ich bin weiterhin Gast abends auf dem Trainingsplatz, weil mir es einfach wichtig ist. Also dieser Austausch wird bleiben und womöglich noch verstärkt, ja, weil es einfach für mich eine Herzensangelegenheit ist.
Ja. Schließt bald das Transferfenster. Bis zum Winter dürfen dann nur noch vereinslose Spieler geholt werden. Darfst du und möchtest du personell noch was machen?
Ich glaube, da kann man auf jeden Fall erstmal sagen, dass man grundsätzlich noch was machen kann, dann, wenn man ganz klar sagt, da macht uns ein Spieler besser. Für die Breite bin ich jetzt gerade nicht der sagt, wir müssen noch was machen, weil ich dann genau sage, wir haben eine Oberligamannschaft, wir haben nur 19. Wenn man für die Breite was holt, dann ist es ja genau das Thema, dass man den eigenen Jungs irgendwie die Chance verbaut, durchzukommen. Wenn wir jetzt einen Spieler finden, können verschiedene Profile sein, wo wir sagen, ey, der macht uns nochmal deutlich besser, der hebt Qualität an, dann für mich als Trainer durchaus denkbar zu sagen, jo, gerne David, gerne Heiner, gerne Vorstand, können wir machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das muss jetzt zwingend was passieren, weil ich bin mit diesem Kader am 12. August ins Rennen geschickt worden, ohne jetzt zu sagen, jetzt muss XY kommen. Also gerne Verstärkung, es muss uns halt besser machen, es muss die Qualität anheben und nicht einfach den Kader auffüllen.
Mhm. Ja, David Vesorgic hast du gerade angesprochen, der sportliche Leiter, der hat jetzt gesagt, also wenn noch jemand geht, dann würden wir gerne noch nachlegen. Jetzt ist Robin Beard, Bird, wie auch immer man ihn aussprechen mag, jetzt bei euch im Probetraining. Ja, ist das eine Position auf dem Flügel, wo du gerne dann vielleicht noch was machen würdest, wenn tatsächlich noch jemand gehen sollte?
Also Robin hat, ist ja heute Mittwoch, also Dienstag und Mittwoch bei uns trainiert, gestern und heute, einen richtig guten Eindruck gemacht, muss man sagen. Wir haben gerade noch ein längeres Gespräch geführt, kommt halt aus einer langen Verletzung, das muss man wissen. Und trotzdem hat er jetzt schon gezeigt, gestern und heute, dass er einer sein kann, der uns helfen kann. Vor allem, dass er ein Profil abdeckt, welches wir nicht bedienen. Wir haben gerade über Außenstürmer gesprochen. Wir haben richtig gute, kreative Spieler. Gute Füße, macht richtig Laune. Robin hingegen ist halt ein richtig guter 1-gegen-1-Spieler, der über ein gutes Tempo verfügt, sodass er auf jeden Fall ein interessanter Spieler sein kann. Ja.
Es zeichnen sich natürlich auch nach ein paar Spielen schon so ein paar Spieler ab, die eher weniger Einsatzzeiten bekommen, einige eher etwas mehr, vielleicht auch die vorher gar nicht so sehr im Blickpunkt gestanden haben. Ich nenne mal Lasse Zumdick so als Beispiel, der sich da jetzt ja sehr positiv auch hervorgetan hat. Was ist mit Leon Demay?
Bei Leon ist es ja so, wir haben uns am vergangenen Freitag geäußert, dass er aus persönlichen Gründen nicht am Trainingsbetrieb teilgenommen hat, sondern erstmal raus ist. Da hat sich seit Freitag nichts verändert und überschreitet dann auch meine Kompetenzen als Trainer, wie dann der Verein am Ende sich gemeinsam mit Leon äußert, wie es jetzt genau weitergeht. Also Stand jetzt persönlich gegründet, das ist Leons Entscheidung, dass er gerade nicht hier ist. Und die bitten wir dann auch zu respektieren. Und sobald es da dann was zu vermelden gibt, wird der Verein das machen.
Er hat dann gegen den Bremer SV nicht gespielt, ist nicht eingewechselt worden, hat in Oldenburg, wie gesagt, aus persönlichen Gründen gefehlt. Ist danach etwas vorgefallen nach dem Spiel gegen den Bremer SV?
Nein, es ist nichts vorgefallen. Wir haben miteinander gesprochen, haben auch Austausch, aber vorgefallen ist nichts.
Okay. Lass uns noch zwei Namen kurz besprechen. Ismail Badje vom VfL Osnabrück und Tetatamusch. Wie sieht es mit den beiden aus? Es gibt Gerüchte, dass der VfL sich wieder für eine Laie entscheiden könnte, eines Spielers in Richtung SV Meppen. Auch ein Flügelspieler, den du auch kennst.
Ist mir bekannt. Wir haben im Nachwuchs öfter gegeneinander gespielt. Ist jetzt, glaube ich, in der Vorbereitung zum Kader der Ersten gestoßen. Mit dem habe ich mich jetzt bisher nicht beschäftigt, aber am Ende sind Transfers halt auch nicht mein Thema. Ich werde mit Sicherheit immer mitgenommen von Heiner und David, dass man zumindest drüber spricht, aber nicht mein Thema. Und Ted ist natürlich auch bekannt, klar, also den auch aus gemeinsamer Jugendzeit hier im Übergang in Teilen hat schon betreut, aber auch da jetzt gerade nichts aus meiner Richtung zu vermelden. Also die Frage müsste man dann an eine andere Person stellen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir gerade irgendwie uns Stress machen, dass jetzt Aktionismus herrscht oder so, überhaupt gar nicht.
Abschließende Frage, was sind deine persönlichen Ziele beziehungsweise auch die sportlichen Ziele, die du mit dem SV Meppen dann erreichen möchtest?
Also bei mir ist es so, wenn ich über persönliche Ziele rede, ich hatte ja auch nie einen Plan, einen Karriereplan als Trainer. Ich habe irgendwie einfach immer weitergemacht. Wenn ich für mich sage, dass ich mit 18 meine erste Trainerlizenz gemacht habe und irgendwie jetzt mich jetzt hochgearbeitet habe, jetzt sagen kann, ich bin bei einem Regionalligisten, wo Profitum herrscht, Cheftrainer, dann war das ein ganz guter Ratgeber, nicht zu sagen, in 3 Jahren muss ich das. So. Mal gucken, was kommt. War bisher für mich einfach ein guter Weg, das so zu machen. Und im SV Meppen, ich möchte natürlich, so wie das Umfeld auch, maximalen Erfolg, logischerweise. Und trotzdem weiß ich, ich habe eine junge Mannschaft und ich bin gut damit gefahren. Du hast den Namen gerade gesagt, wie zum Beispiel Lasse, den ich auch in der U17 hatte, oder auch andere Jungs. Das ist ja, ich fange gar nicht erst aufzuzählen, ich hätte gar nicht einen Namen nennen sollen, weil ich einfach viele Jungs kenne. Das ist einfach weiterhin mein ganz klares Ziel ist, die Jungs besser zu machen, voranzubringen, dass sie im Idealfall im SV Meppen wieder in Profifußball aufsteigen, also in die dritte Liga aufsteigen, dass wir gemeinsam in die dritte Liga aufsteigen. Und wenn für den einen oder anderen Spieler der Weg irgendwann weitergeht und einfach die nächsten Schritte woanders gemacht werden, dann ist das mit Sicherheit auch mein Job als Fußballtrainer, als Ausbilder der Jungs. Aber natürlich möchte ich maximalen Erfolg, ich möchte zusätzliche Entwicklung, ich habe es vorhin schon mal gesagt, das eine bedingt das andere. Der Plan ist der, dass wir eine erfolgreiche Zeit haben und irgendwann gemeinsam in die dritte Liga aufsteigen. Und irgendwann soll nicht allzu fern sein, das ist am besten auch so. So viel Zeit hat man vielleicht auch nicht im Männerbereich, das weiß ich auch, aber dass wir den ganz klaren Plan haben, das zu schaffen. So, und dass wir die Verantwortlichen da komplett hinterstehen. Und ich hinter diesem Weg stehe, der damals nicht nur von Ernst war der gerade hier war in dem Moment, aber mit Ernst eingeschlagen wurde, dass wir den weitergehen und dass wir so erfolgreich sein werden.
Gutes Schlusswort. Lukas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wissen das angesichts der vielen Termine sehr zu schätzen. Dir persönlich und dem SV Meppen weiterhin alles Gute, viel Erfolg. Ja, das war Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast mit Lukas Beniermann. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, liebe Fans des SV Meppen. Die nächste Folge hört ihr in 14 Tagen. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Vielen Dank.
Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast der NOZ.